Geflohen und gefunden, so lautet das Thema heute, geflohen und gefunden. Und ihr wisst alle, wenn ihr jetzt schon zugehört habt bei der Lesung, auch wie Martin Roth diese ganze Geschichte, ja, wie soll ich das sagen, Martin, eingedampft und verdichtet und trotzdem gut erzählt hat, dann wisst ihr, es ist Jakob, der flieht. Und wir hören gleich, dass Jakob aber auch gefunden werden wird. Er handelt moralisch sehr verwerflich, oder? Wie findet ihr das? Blinden alten Mann betrügen? Sagt ihr? Ist das cool? Ist das uncool? Für Christen unmöglich, für alle anderen eigentlich auch. Also das ist gesamtgesellschaftlich jemanden, der alt ist und der sehr eingeschränkt ist, der über seinem Alter blind geworden ist, so einen Menschen betrügt man nicht. Das ist eigentlich Konsens. Und trotzdem macht es Jakob. Er betrügt einen alten, blinden Mann. Und das ist sehr mies, wie er das tut. Und er betrügt auch seinen Bruder. Und auch für den ist das alles andere als gut, was da passiert. Dahinter steht ganz offensichtlich, konnte der Segen, den Isaak für den Erstgeborenen spricht, weder wiederholt noch rückgängig gemacht werden. Das war ein Segen, der galt einfach immer. Ein Segen mit Gewicht und Dauer. Ich weiß nicht, ob wir uns so klar sind, was unsere Worte, wenn wir denn für jemanden beten, wenn wir jemanden segnen, zum Beispiel die Hände auflegen und ein Segensgebet sprechen, ob uns das bewusst ist. Segen hat Gewicht und Dauer. Ein Segen zählt. So war das damals. Und später bestimmt dieser Segen das Verhältnis der Brüder untereinander und auch der Völker, die aus ihnen entstehen werden. Und umso dramatischer ist dann eben der Betrug. Wir haben auch gehört, die Mutter ist beteiligt, Rebekka. Es ist ihre Idee, Jakob setzt es um. Zwillinge, Esau der Erstgeborene, in der Bibel steht, Jakob hält ihn an der Ferse fest und will sozusagen noch im Geburtsvorgang den Burschen zurückziehen, um der Erste zu sein, klappt aber nicht, er ist der Zweite. Und nun das. Aber Jakob ist nicht einfach Opfer seiner Mutter. Jakob ist Opfer und Täter in einer Person. Er ist ein Meister der Manipulation, auch später. Die geübten Bibelleser kennen sicherlich die Geschichte mit Laban. Jakob und Laban, klingelt da was? So, wer nickt, muss jetzt erklären. Schwierig. Laban wird sein Schwiegervater. Laban hat zwei Töchter. Also das ist eine Fluchtgeschichte, die wird später erzählt. Und das Ganze geht so los, dass er jemanden sieht, ich glaube, heißt sie Rahel? Ist das Rahel? Er sieht sie, er versorgt ihre Tiere und indem er da wahrscheinlich, ich vermute, so einen Ziehbrunnen und er lässt den Krug da nach unten und holt ihn hoch und guckt ihr tief in die Augen und ist ganz weg. Ganz weg. Sagt, oh, Rahel. Und dann kommt er zu Laban, ihrem Vater, und sagt zu ihr, oh, Rahel. Aber er kriegt sie nicht. Der macht einen Vertrag, du musst arbeiten für sie, und dann kommt sie voll verschleiert an und er hebt den Schleier hoch. Oh, Lea. Und dann wird der große Manipulator selber betrogen. Eine unglaubliche Geschichte. Und er muss dann anstatt 7 Jahre, 14 Jahre arbeiten, um dann auch Rahel zu bekommen. Und an der Geschichte merken wir, Zum Glück ist es heute unvorstellbar, undenkbar, zumindest in unserer Kultur. Frauen waren Eigentum ihrer Väter. Frauen waren Eigentum ihrer Väter und sie wurden meistbietend verkauft. Gewinnorientiert. Zum Glück ist das heute nicht mehr so. Übrigens sind deshalb auch, weil das damals so war in der Gesellschaft, Patriarchat nennt man das, sind alle Gesetze, die sich um Mann und Frau drehen, immer Eigentumsgesetze. Und du sollst nicht deines nächsten Frau begehren, steht deshalb in einer Reihe mit, du sollst nicht deines nächsten Besitz begehren und auch nicht sein Esel und auch nicht seine Frau. Also die Frau, Eigentumsdelikt, mit Besitz und Esel verglichen, da in der Mitte steht die Frau. Zum Glück heute ganz anders. Zu unserem Glück ganz anders. So, aber das ist Jakob. Einer, der betrügt, der betrogen wird, ein Meister der Lüge, ein Meister der Manipulation. Die Bibel erzählt nämlich, wie er sich an Laban rächt und jede Menge Gewinn dabei einstreicht. Aber das ist eine vollkommen andere Geschichte. Wenn euch die interessiert, lest mal nach. Erste Buch Mose. Alles, was von Jakob erzählt wird. Zurück zum Beginn des Betruges. Jakob ergaunert sich also den Segen seines Vaters, indem er in die Rolle von Esau schlüpft. Isaak, der blinde Vater, tastet: Bist du wirklich Esau? Und Jakob antwortet: Ja, ich bin Esau, hier, fass mich an. Dann hält er ihm so den Arm hin, steht da, der Vater tastet. Und dann steht da so im Bibeltext, er hatte sich Fell um die Arme gewickelt. Und dann fasst er in das Fell und sagt: Ja, du bist Esau. Und wenn man sich das so vorstellt, meine Güte, wie muss der behaart gewesen sein, dieser Mann? Also, dass man da so in Wolle greift. Also bei mir ist da nicht viel zu holen. Ich könnte nicht so verwechselt werden, das wäre nicht möglich. Also wie muss der ausgesehen haben, der Esau? Meine Güte. Jedenfalls schlüpft er also ganz in diese Rolle. Er zieht auch seine Sachen an. Der Vater riecht und er sagt dann auch: Die Stimme ist Jakob, aber der Geruch ist Esau. Ein Betrug. Und als das Ganze dann ausfliegt, daran ist natürlich Esau schuld, der dann viel zu spät kommt und auch dieses Mahl zubereitet vor dem Erstgeburtssegen und der den Segen dann nicht bekommt. Und als das dann auffliegt, wird dann klar, er will seinen Bruder töten. Und Rebekka empfiehlt eben die Flucht zu Laban, ihrem Bruder. Und jetzt wird es sehr interessant. Denn Laban lebt mit seiner Familie in Haran. Wer war letzte Woche hier? Wer sich meldet, lebt gefährlich. Was habe ich euch letzte Woche über Haran erzählt? Was war das für ein Ort? Terach, der Vater von Abraham, ist nach Haran gezogen mit Abraham und mit Lot und allem, was sie so hatten. Und Haran ist ein Ort der alten Götter. In Haran herrschen die gleichen Götter wie in Ur in Chaldea, woher die ganze Sippschaft eigentlich stammt. Und indem Jakob dorthin flieht, lässt er eigentlich auch seine Geschichte, die Geschichte seiner Familie, die Geschichte seines Großvaters Abraham und die Geschichte seines Vaters Isaak hinter sich. Denn er flieht zu den alten Göttern. Der gibt da noch viel mehr auf. Der flieht vor noch viel mehr, als wir überhaupt begriffen haben. Das ist nicht nur eine Flucht vor Esau, sondern das ist eine Flucht vor Gott. Aber auf dieser Flucht erlebt er Erstaunliches. Und das schauen wir uns an. Ihr könnt Mittellesen 1. Mose 28, 10 bis 17. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinem Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte, erschrocken blickte er sich um. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Jakob ist, ich vermute mal, ganz am Anfang seiner Flucht. Der rennt erstmal los. Am Anfang ist man schnell, irgendwann wird man müde, irgendwann kann man nicht mehr. Wie lange hat er durchgehalten? Reine Spekulation. Ein Tag, zwei Tage. Irgendwann kann er nicht mehr. Und er legt sich hin, das beschreibt ja der Text eigentlich wunderbar. Es wird Abend, er nimmt einen Stein für den Kopf und da ereignet sich Dramatisches. Nämlich zum ersten Mal wird in der Bibel erzählt, dass ein Mensch träumt und dass in seinem Traum er eine Gottesbegegnung hat. Dass er nicht nur einfach träumt von Gott, sondern dass Gott mit ihm redet. Das ist das erste Mal, dass das in der Bibel erzählt wird, in der Geschichte von Jakob. Jakob träumt eine Himmelsleiter. Im hebräischen Text steht nichts von Leiter. Im hebräischen Text steht was, würde man übersetzen heute, mit Rampe. Jedenfalls ist das etwas, wo die Engel herauf und herabsteigen. Das ist auf einer Leiter fast nicht möglich. Auf einer Leiter, wenn einer von oben kommt, der andere von unten, was passiert? Beide fallen runter. Es ist eine Rampe, also gleichzeitig passiert das. Einer kann hoch, der andere kann runter. Und er sieht, wie sie da so die einen von oben nach unten und die anderen von unten nach oben steigen. Himmlische Wesen. Und er merkt auch, dass der Ort, wo sie auf der Erde ankommen, genau der Ort ist, wo er liegt. Wo er, der Gauner, wo er, der Betrüger seines Bruders, sich auf seiner Flucht hingelegt hat, da ist ein heiliger Ort. Der Ort, an dem der Himmel auf die Erde trifft. Und er nennt diesen Ort Bet-El, der Ort, wo Gott wohnt. Tatsächlich geht Jakobs Traum aber noch weiter. Er sieht nicht einfach nur eine Himmelsleiter, er sieht nicht nur einfach himmlische Wesen. Er sieht Gott selbst, der am anderen Ende der Rampe, nämlich im Himmel, steht. Und dieser Gott sieht ihn, erkennt ihn, weiß, wer Jakob ist und damit auch, was er getan hat. Noch einmal zur Erinnerung. Jakob ist auf der Flucht, nicht nur vor Esau, sondern Jakob wird auch auf der Flucht sein vor dem Gott seines Großvaters Abrahams und Isaaks. Er will nach Haran. An einen Ort, wo die alten Götter wohnen. Und der Gott Abrahams und Isaaks will das nicht, sondern er will diesen Mann haben. Und deshalb verspricht er ihm, das können wir mitlesen, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob wird auf seiner Flucht von Gott gefunden. Vor Gott fliehen, das will er, aber das ist ihm überhaupt nicht möglich. Es ist unmöglich, vor Gott fliehen zu wollen. Gott stellt sich ihm vor. Ich bin der Gott Abrahams. Ich bin der Gott Isaaks. Und das, obwohl Jakob auf dem Weg nach Haran ist. Auf dem Weg zu den alten Göttern. Aber Gott erwählt hier Jakob. Und er verspricht ihm etwas. Und das, was er verspricht, ich mache dich zu einem großen Volk, das ist deckungsgleich mit dem, was Abraham hört. Der Segen, den Gott Abraham sagt, den sagt er erstaunlicherweise auch Jakob. Und das, obwohl der gerade wegrennt. Das Versprechen, ich stehe dir bei, das Gott dem Jakob gibt, reicht für sein ganzes Leben. Wir werden nächste Woche uns weiter damit beschäftigen. Es reicht bis zum Ziel, bis er sich wieder mit Esau versöhnen wird, bis er selber weiß, wo er hingehört. Jakob ist geflohen. Das Erstaunliche ist, dass Gott ihn findet, obwohl er das eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat. In Wahrheit ist es also so, es gibt in Haran keine fremden Götter. Es ist nicht das Land eines anderen Gottes, sondern auch dort ist das Land des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die Wahrheit ist, dass Gott der Schöpfer der ganzen Welt ist. Und es gibt keinen Flecken Erde auf diesem Planeten, den Gott nicht kennt. Diese Welt ist Gottes. Sie ist sein Eigentum. Jeder einzelne Fleck. Und das müssen wir uns auch vergegenwärtigen, so gottlos wie manche Stellen dieser Erde auch sein werden. Sein Eigentum. Gott lässt sich nicht bestehlen von keinem Menschen. Gott ist auch ein mitreisender Gott. Er bleibt nicht zurück, da wo die Familie wohnt, da wo Isaak halbblind in seinem Zelt liegt. Gott ist ein mitreisender Gott. Heißt für uns auch, Gott bleibt auch nicht hier in Hagen, wenn wir in den Urlaub fahren. Sondern er ist längst dort, wo wir hinfahren und uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Gott ist immer schon da. Es gibt keinen Flecken auf dieser Welt, wo er nicht ist. Er zieht mit. Er ist längst da. Wo du auch bist, Gott ist da. Du bist, ganz egal wo du bist, von ihm immer schon gefunden worden. Und deshalb vielleicht betet David auch im Psalm 139 so: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das hat David so erfahren, er hat das so gebetet, Jakob hat das auch so erfahren. Und was ist mit uns? Ich weiß, dass manche meinen, sie müssen erst vollkommene Menschen sein, bevor Gott in ihrem Leben segensreich eingreifen kann. Ich weiß, dass sich manche von uns richtig, richtig anstrengen. Mach ja keinen Fehler. Mach ja nichts falsch in deinem Leben.
Manche Christen leben tatsächlich so, als wenn Gott nur die Untadeligen, als wenn Gott nur die Fehlerlosen lieben würde. Aber die Geschichte von Jakob erzählt anders von Gott. Gott findet Jakob auf der Flucht. Er ist schuldig vor Esau, schuldig vor Isaak. Aber er wird von Gott nicht zur Rechenschaft gezogen. Gott schimpft nicht mit Jakob. Gott ermahnt ihn nicht. Gott züchtigt ihn nicht. Sicher kennt ihr auch manche unter uns, die sich ja das immer für den jeweils anderen wünschen. Der hat es nötig, dass Gott richtig reinhaut bei ihm, mal richtig für Ordnung sorgt. Da muss gezüchtigt werden. Wie viel an Gehässigkeit und an Neid und an Missgunst wird da manchmal hörbar an solchen Stellen, wenn solche Wünsche offenbar werden. Schrecklich. Gott aber ist ganz anders. Gott findet Jakob und erwählt ihn. Das wird sein ganzes Leben verändern. Der Beginn ist mitten in der Fluchtgeschichte. Gott findet Jakob und er spricht ihn an und er segnet ihn. Jakob kann nichts vorweisen dazu. Er kann nichts beitragen. Er ist ein Betrüger. Er ist ein Dieb. Er hat nichts, was ihn auszeichnet. Außer alles, was Gott schon längst in ihm sieht, weil er eben sein Schöpfer ist und ihn durch und durch kennt. Jetzt können wir von Jakob eine Linie ziehen und einmal an die Jünger denken, von denen das Neue Testament ja so viel erzählt. Was hat Jesus denn in Simon Petrus gesehen, als er ihn berufen hat? Was? Oder in Levi, der am Zoll saß. Das heißt mit anderen Worten, der die Leute abgezockt hat. Was hat Jesus in diesem Mann gesehen? Oder in Johannes und Jakobus, die von sich selber sagten, wir wollen uns von den anderen Jüngern, wir wollen uns abtrennen von denen, wir sind bedeutsamer, wir sind wichtiger, die anderen sind kleiner als wir, wir sind die Wichtigen. Und was hat Jesus in Simon gesehen, mit Beinamen den Zeloten? Sein Beiname kennzeichnet ihn als Aufführer. Heute würden wir sagen, es ist ein Terrorist. Was hat Jesus in Paulus gesehen? Was hat er gesehen in Maria von Magdala, in Priska und Aquila, in Philemon, ein entlaufener Sklave? Was hat Jesus in all diesen Menschen gesehen, als er sie gesucht hat, gefunden und berufen hat? Was hat er gesehen? Ihren Mangel? Ihre Schuld? Ihr Versagen? Oder hat er gesehen, was aus ihnen werden kann? Was Gott also in sie alle schon längst hineingelegt hat? Und wenn wir diese Linie so ziehen, von Jakob in das Neue Testament hinein, dann ziehen wir doch gleich weiter zu uns selbst. Was meinst du? Was sieht Gott in dir? Was sieht Gott in dir? Was meinst du? Wie schaut er auf dein Leben? Ärgert er sich über deinen Mangel? Macht er dir Vorwürfe? Klagt Gott dich an? Ist er verbittert, wenn wir alle nicht so springen, wie er befiehlt? Ist er zornig auf uns? Straft er uns? Was meint ihr? Wenn wir die direkte Linie ziehen aus der Jakobsgeschichte bis zu uns, dann möchte ich dazwischen einmal Römer 3 lesen dürfen. Das haben wir als Bibeltext auch zum Mitlesen. Paulus bringt da etwas auf den Punkt, was uns allen gilt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind alle Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, das muss man wiederholen, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass er gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bis hierher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Nein, gar nichts. Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Gilt dies vielleicht nur für die Juden, weil Gott ein Gott der Juden ist? Oder gilt das auch für die anderen Völker? Natürlich gilt das auch für sie. Denn Gott ist für alle Menschen da. Es ist ein und derselbe Gott, der Juden wie Nichtjuden durch den Glauben an Jesus von ihrer Schuld befreit. Nicht wegen meiner guten Taten, sondern weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. In dieser Linie stehen wir und sie beginnt in der Jakobsgeschichte. Jakob hat nichts vorzuweisen. Was sieht denn Gott, als er auf Jakob blickt? Ein Lügner, ein Betrüger, aber Gott sieht eben noch viel mehr in ihm. Er sieht alles, was er als Schöpfer an guten Anlagen in diesen Mann hineingelegt hat. Seine göttlichen wie menschlichen Gaben, sein Entwicklungspotenzial. Gott sieht, was durch Jakob geschehen kann. Und in der Jakobsgeschichte beginnt etwas, was bis in unsere Zeit hinein Gültigkeit hat. Gott hat, wenn er auf uns schaut, immer einen weiteren Horizont als wir selbst. Gott sieht auf unser Leben anders als wir selbst. Es mag sein, dass wir manchmal unzufrieden sind mit uns. Und im Übrigen habe ich schon gemerkt, die meisten Menschen verurteilen sich selber sehr hart. Gott aber tut das nie. Gott hat immer einen weiteren Horizont als wir selbst. Er sieht viel mehr, als wir nur ahnen können, in Jakob, in uns selbst, in allen anderen Menschen. Also was meint ihr, wie schaut Gott auf euer Leben? Wie schaut Gott auf euch? Ich wünsche uns allen, dass unser Glaube wachsen und reifen kann,
In der Gewissheit, dass Gott uns bedingungslos in Jesus angenommen hat und uns liebt. Ich wünsche uns allen, dass wir Gemeinde sein können und dass unter uns ein Klima herrscht, das von Gnade, Vergebung und Ermutigung geprägt ist. Denn so finde ich Gott in der Geschichte von Jakob. Vielmehr noch in Jesus, das haben wir eben bei Paulus auch gehört. Aber was wird dann mit dem, der das nicht glauben kann, der das nicht annehmen kann, der innerlich immer weiter auf der Flucht vor Gott ist, obwohl er vielleicht schon sein ganzes Leben hier in diesem Raum sitzt? Was wird aus dem? Unfrei und vielleicht gerade deshalb verbittert, sicher auch genau deshalb unausstehlich und misstrauisch allem anderen gegenüber. Ich glaube, das muss nicht so bleiben. Denn wir hören, dass Gott auf der Suche nach uns ist, so wie er auf der Suche nach Jakob war. Und wir hören und verstehen, dass Gott den Jakob gefunden hat. Jesus erzählt einmal auf seiner unnachahmlichen Art und Weise ein wunderbares Gleichnis, wie er als guter Hirte losgeht, 99 Schafe auf der Weide stehen lässt und nach einem einzigen sucht, das verloren gegangen ist. Und er sagt dann, was wird das für eine Freude im Himmel sein, wenn dies eine Schaf gefunden worden ist. Gott findet uns in seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn er uns findet und wir endlich anfangen, ihm zuzuhören, was er uns zu sagen hat, dann sind alle Ausflüchte an ihr Ende gekommen. Dann hat die eigene Flucht auch ein Ende. Und Gott hat uns gefunden und wir sind endlich zu Hause. Amen.